Prozessorverwaltung fortfahren. Und wir hatten ja beim letzten Mal uns angesehen mit den ganzen verschiedenen Scheduling-Aktivitäten, die in den verschiedenen Betriebssystemen auch vorgesehen sind. Das heißt also auch so die Unterscheidung zwischen Short-Term-Scheduling, Medium-Term-Scheduling und Long-Term. Long-Term bezog sich hauptsächlich darauf, wenn neue Prozesse kommen, dass sie mit einbezogen werden und so den Grad des Multiprogrammbetriebs eigentlich feststellen. Dann das Medium-Term ging ja darum, dass entsprechend Prozesse, die ausgeswappt sind, auf die Festplatte wieder reingeholt werden und für die Berechnungen bzw. für die Ausführung zur Verfügung stehen. Und Short-Term Scheduling, das sind die aktiven Prozesse, die gerade drin sind und dementsprechend in bestimmten Zeitabschnitten immer wieder mal rechnen dürfen. Dann gibt's natürlich auch noch das Echtzeit-Scheduling. Und da ist es natürlich so, dass es bestimmte Applikationen ja gibt, beispielsweise Multimedia, wo sie gewisse Echtzeit-Randbedingungen haben, mit dem Unterschied, dass bestimmte Sachen immer wieder in einer Periode auftreten. Also gerade wenn Sie einen Multimedia-Strom sich anschauen, wo natürlich periodisch die entsprechenden Bilder und Frames aufgearbeitet werden und dann an dem Bildschirm präsentiert werden. Es gibt andere Sachen wie also zur Steuerung von Prozessmaschinen oder Prozessrechnermaschinen, die Kernkraftwerke oder überhaupt Kraftwerke generell oder Signalsteuerung, die natürlich gewisse Echtzeitbedingungen damit verbunden haben. Wenn man sich das Ganze hier anschaut von den Applikationen, dann hat man natürlich zwei unterschiedliche Arten von Prozessen. Ich habe die sogenannten unkritischen Prozesse und die zeitkritischen Prozesse. Die unkritischen Prozesse, das sind die, wo ich keine Zeitbedingungen damit in Verbindung gebracht habe, sondern die können mehr oder weniger laufen, wann sie wollen, beziehungsweise wann entsprechende Ressourcen zur Verfügung stehen. Aber es soll natürlich schon so sein, wenn man so einen Mix zwischen unkritischen und zeitkritischen Prozessen hat, dass natürlich unkritische Prozesse auch irgendwann mal drankommen. Das heißt, es sollen nicht dauerhaft blockiert werden. Und wenn man sich den Mix überlegt für die Prozesse, die der Rechner behandeln soll, dann muss man sich natürlich überlegen, dass nicht die zeitkritischen Prozesse und die Verwaltungsaufgaben 100% der Rechenleistung in Anspruch nehmen, weil dann würden die unkritischen Prozesse nicht mehr drankommen. Also hier, man muss natürlich dann schon ein bisschen zurückskalieren und sagen, okay, eine bestimmte Anzahl zeitkritischer sind möglich, aber ich brauche noch sozusagen einen gewissen Slot für die unkritischen. Bei den zeitkritischen, da ist es jetzt so, dass man hier so verschiedene Kenngrößen hat. Man muss natürlich die Zeitvorgaben einhalten und die Kenngrößen, die hier eine Rolle spielen, ist diese Bereitzeit, Ready Time, der frühestmögliche Ausführungsbeginn einer Aktivität. Das wäre also beispielsweise, wann kann man anfangen, um beispielsweise den neuen Videoframe zu berechnen. Und weil, wenn Sie das möglicherweise zu früh machen, dann haben Sie einen Pufferüberlauf von den Videoframes. Also Sie können das unter Umständen erst ab dieser Bereitzeit machen. Dann hat man hier so die Frist, wann das unbedingt fertig sein muss. Das ist genau, wenn Sie das den Frame sich anschauen, das ist die Zeit, wann der wieder angezeigt werden muss, weil sonst unter Umständen, wenn er zu spät kommt, würde das bedeuten, das Bild fängt an zu ruckeln. Und das heißt also der späteste Zeit und die Ausführungszeit, da ist es natürlich so, dass Sie oft die ja nicht von vornherein hundertprozentig wissen. Sie kennen nur Abschätzungen und da würde man hier mehr oder weniger so eine Art Worst-Case-Abschätzung machen und würde dann sagen, wenn man sich die Zeit hier anschaut, das ist hier meine Deadline, das ist der früheste Zeitpunkt und jetzt kann man sagen, okay, der Zeitbereich für die Ausführungszeit ist jetzt das hier und jetzt kann man natürlich hergehen und kann sagen, okay, das späteste, wo ich anfangen kann, wäre also hier, damit ich also hier fertig bin, aber ich kann natürlich möglicherweise auch hier zwischendrin anfangen und bin dann unter Umständen schon ein bisschen früher fertig. Wenn Aktivitäten periodisch sind, also hier periodische Aktivitäten, dann heißt es natürlich, dass man noch zusätzliche Informationen hat, nämlich die Frequenz. Das heißt, wie oft tritt das Ganze auf und das wäre also sowas, die Periode, die hier eine Rolle spielt. Und dann ist es auch so, der Versatz gegenüber dem Ausführungsbeginn. Und das wäre also sowas wie die Phase. Und ähnlich, das heißt also Phase relativ zum Periodenbeginn. Also hier relativ zu Beginn der Periode. Und ähnlich wie man das halt bei Strom natürlich auch hat, wo sie hier entsprechende Phasenverschiebungen haben können, haben sie natürlich hier auch. Und jetzt kann man sich natürlich mal anschauen, was nimmt man hier als Scheduling-Algorithmen her. Und weil wenn man beispielsweise jetzt hat Prioritäten verwendet oder das Zeitscheibenverfahren, dann kann es natürlich sein, dass das nicht so ganz diese Fristen einhält und da kann es mal passieren, dass unter Umständen die Frist verstreicht und der Realzeitprozess hat noch nicht die entsprechende Tätigkeit oder Aufgabe ausgeführt. Und deshalb gibt es dann spezielle so Echtzeit-Scheduling-Algorithmen oder Strategien. Eine Möglichkeit ist mit dem Earliest Deadline First. Und da ist es so, dass man hier konkret sich anschaut, die Prozess, ups, das wollte ich nicht. Man wählt genau den Prozess aus, dessen Frist am nächsten in der Zukunft liegt. Das heißt also, dessen Frist am nächsten stattfindet. Und da gibt es dann unterschiedliche Varianten, nicht unterbrechend, unterbrechend. Das heißt, bei nicht unterbrechend, wenn man den Prozess mal ausgewählt hat mit der Frist, also mit der kürzesten Frist, dann wird der so lange ausgeführt, entweder bis er die CPU freiwillig aufgibt oder er macht dann Systemaufruf oder er macht hier eine blockierende Systemfunktion. Beispielsweise er läuft rein zu einem Semaphor und das ist gerade belegt und er kann nicht weitermachen. Das wäre also so eine nicht unterbrechende Strategie. Beim Unterbrechenden würde das bedeuten, wenn ein Prozess rechenwillig wird, beispielsweise ein Semaphor wird freigegeben oder ein anderes Ereignis tritt ein und der Prozess wird rechenwillig, dann würde das bedeuten, dass das Betriebssystem wieder und überprüft, ob dessen neue Frist kürzer ist, dann würde der aktuell laufende Prozess halt unterbrochen werden und der neue Prozess kommt dran und wird entsprechend rechnend gesetzt. Und man könnte sich jetzt halt so vorstellen, wenn man diese Fristen als Prioritäten betrachtet, dann hat man im Grunde genommen das prioritätenbasierte Scheduling. Weil je nach der Prozess mit der kürzesten Frist hätte die höchste Priorität. Der mit der zweitnächsten Frist hätte die zweithöchste Priorität. Und im Grunde genommen sieht das Ganze so aus, als ob man hier ein prioritätenbasiertes Scheduling hat. Nur wird man hier jetzt hat die Prioritäten entsprechend von den Fristen vergeben. Das Ganze mit dem Earliest Deadline First ist sozusagen unabhängig jetzt von der Periode. Dagegen die Periode spielt also bei dem Rate Monotonic Scheduling eine Rolle. Und da ist es so, dass man hier konkret sich anschaut, wie die Frequenzen bzw. also die Perioden sind. Und Prozesse, die eine sehr kleine Periode haben, das heißt eine hohe Frequenz, die erhalten eine sehr hohe Priorität. Die, die eine geringe Frequenz haben oder lange Periode, die erhalten eine niedrige Priorität. Und in dem Rate Monotonic ist es nun so, dass die Prioritäten entsprechend dieser Perioden ausgesetzt oder festgelegt werden und die Priorität ist statisch. Also hier, die wird einmal festgelegt. Und die Perioden, die ändern sich ja auch nicht, sondern das ist ja, sind einmal festgelegt und dann laufen sie so. Und dementsprechend sind auch die Prioritäten natürlich statisch festgelegt. Und natürlich spielen hier auch bei der Auswahl, also hier die Auswahl erfolgt nach der Priorität, aber natürlich auch bezüglich der anderen Kenngrößen, wie zum Beispiel der Bereitzeit. Weil wenn ein Prozess zwar eine sehr hohe Priorität hat aufgrund seiner Periode und er würde ausgewählt werden, aber die Bereitzeit ist noch nicht eingetreten, dann wird der Prozess auch mit der höchsten Priorität nicht ausgewählt, sondern unter Umständen der Prozess mit der nächsthohen Priorität, aber der schon die aktuelle Bereitzeit erfüllt. Also hier, es werden auch die zusätzlichen Kenngrößen berücksichtigt. Also hier unter Berücksichtigung der zusätzlichen Kenngrößen. Und ein weiterer Punkt ist natürlich so, dass hier hochfrequente Prozesse, die haben ja die höchste Priorität, die kommen natürlich regelmäßig immer wieder dran. Die werden am wenigsten verzögert. Dagegen Prozesse mit einer langen Periode, die werden natürlich relativ länger verzögert, aber was auch auftritt, die werden sehr stark zerstückelt. Das heißt also hier, die rechnen eine kurze Zeit, dann findet ja wieder ein hochfrequenter Prozess rechenwillig, dann kommt der natürlich wieder dran und der andere wird wieder rausgeworfen und entsprechend wieder wartend gesetzt. Also das wäre so ein Scheduling für Echtzeitsysteme. Es gibt auch Lehrveranstaltungen im Bereich, was ja der Lehrstuhl vom Herrn Knoll ja auch macht, mit Echtzeitsysteme. Und da spielen natürlich auch Echtzeitbetriebssysteme eine Rolle. Deshalb würde ich jetzt hier nicht mehr machen, sondern da würden, also gerade für die Robotersteuerung und für die Werkzeugmaschinensteuerung, würden natürlich gerade solche Echtzeitstrategien im Detail behandelt werden. Und für alle, die sich da interessieren, sollten ja dann in solche Lehrveranstaltungen da Echtzeitsysteme hört reingehen. Da gibt es meines Wissens Echtzeitsysteme 1 und Echtzeitsysteme 2. Gut, so viel jetzt für das Scheduling. Und das andere, was natürlich eine wichtige Rolle spielt, gerade für die Multiprogrammbetrieb und spielt natürlich das Unterbrechungskonzept eine sehr große Rolle. Und man hat hier so die Situation, dass man natürlich nicht einen Prozess von Anfang bis zum Ende durchführt, sondern man teilt sozusagen die Ausführungszeit in verschiedene Phasen auf von einem Prozess. Ich habe Rechenphase, ich habe eine Einausgabenphase, habe eine Synchronisierungsphase mit einem Partner. Synchronisierung könnte also in dem Falle heißen, man wartet auf ein Semaphor, bis der kritische Bereich betreten werden kann. Das heißt, bis ein Semaphor wieder frei wird. Oder wenn Sie an Java-Programmierung denken, dass also hier das Synchronized wieder, die Synchronized Region oder die Synchronized Methode halt zugänglich ist und dass man da wieder rein kann. Das heißt, man hat eine Koordination zwischen anderen Rechnern. Und man hat also hier sozusagen dann eine mehrfache Unterbrechung der Ausführung. Und die Motivation jetzt von diesen Unterbrechungen, wenn man sich das hier anschaut, was gibt's denn so für Arten von Unterbrechungen? Ich habe einmal, haben wir ja gesehen, bei dem Zeitscheibenverfahren, man bekommt einen Zeitslot und in dem Zeitslot, beispielsweise diese 100 Millisekunden, kann man rechnen. Und wenn der Zeitslot abgelaufen ist, dann findet eine Unterbrechung statt. Und dem Prozess wird die CPU entzogen. Oder ein anderer Punkt, die Ressource steht nicht zur Verfügung. Das heißt, der Prozess möchte in der Synchronized Methode rein, kann aber nicht, weil sie von einem anderen Prozess belegt ist. Oder einem anderen Thread belegt ist. Oder es kann auch sein, ein Ein-Ausgabegerät meldet sich zurück. Wobei natürlich der Auftrag, den das Ein-Ausgabegerät bekommen hat, das kann sein, dass das mit dem gerade laufenden Prozess überhaupt nichts zu tun hat. Sondern der Auftrag, der kann von einem ganz anderen Thread oder einem ganz anderen Prozess her rühren. Und in dem Sinne ist da kein Bezug zwischen diesen Unterbrechung vom Ein-Ausgabegerät zu dem aktuell laufenden Prozess vorhanden. Wenn man sich die ersten drei hier anschaut, das sind alles externe oder extern verursachte Unterbrechungen. Die nächsten beiden, das sind also sogenannte interne oder intern verursachte Unterbrechungen. Und zwar jetzt ein Fehler, Division durch Null, in der Programmierung tritt ein Fehler auf, das ist natürlich ein interner. Oder ein Systemaufruf, und zwar da gibt es ja diesen System Call, um beispielsweise jetzt eine Write-Operation durchzuführen oder eine Read-Operation. Das heißt, in dem Fall würde das auch von dem eigenen Prozess verursacht werden, diese Unterbrechungen. Und das Ganze ist so vom Ablauf, dass man also hier diese Unterbrechung, der aktive Prozess wird unterbrochen. Natürlich bei der Division durch Null kann ich ja nicht weitermachen. Dann beim System Call wird er natürlich auch unterbrochen. Bei denen wird er auch unterbrochen. Wobei es natürlich, wenn wir später sehen, dass externe Unterbrechungen, die haben eine bestimmte Priorität und ich kann den Ablauf von dem aktuell laufenden Prozess kann ich unter Umständen gegen Unterbrechungen schützen. Und da kann es passieren, dass bestimmte Unterbrechungen nicht sofort durchkommen, sondern nur erst Zeit verzögert. Klar, Prozessorzeit aufgebraucht, das würde man natürlich gleich berücksichtigen, weil sonst wäre ja das witzlos, wenn ich also hier Zeitscheiben vergebe. oder auch die Ressource steht nicht zur Verfügung, muss er natürlich auch gleich berücksichtigen, weil er kann ja nicht weitermachen. Dagegen das könnte ich unter Umständen zeitlich verzögern. Was passiert bei der Unterbrechung, wenn er unterbrochen wird? Ich muss also den CPU-Status des aktiven Prozesses retten. Was ich auf jeden Fall retten muss, ist den PC, also den Program Counter oder Befehlszähler, weil der Befehlszähler ist ja genau der Status, in welcher Befehl momentan gerade ausgeführt wird von dem Prozess. Und was ich auch rette, ist hier dieses Programm-Statuswort. Also hier Programm-Statuswort. Das sind Sachen, die ich sofort im Augenblick der Unterbrechung rette. Und dann springe ich in die Unterbrechungsbehandlung rein. Wenn ich reinspringe in die Unterbrechungsbehandlung, dann wird ja dieser PC sofort überschrieben. Weil das ist ja wie ein Jump. Ich springe irgendwo anders hin und dann ist der Befehlszähler in meiner CPU, wird gleich überschrieben. Und drum muss ich den natürlich retten, weil sonst ist mir die Information vom aktiv laufenden Prozess verschwunden. Was hätten Sie? Das ist ein Timer und wir sehen später nochmal in der Grafik, würde das nochmal genauer zeigen. Es ist beispielsweise, sagen ein Timer und dann springe ich in die Unterbrechungsbehandlung hin. Und dann stelle ich fest, welche Art von Unterbrechung das ist.
Also meine Frage ist, wie man den alten Befehlszähler wieder bekommt,
also in der Routine ist. Das mache ich also nicht in der Routine, weil wenn ich in die Routine drin bin, habe ich schon einen neuen Befehlszähler. Sondern in dem Augenblick, wo ich eine Unterbrechung akzeptiere, das Erste, was man macht, man schreibt den PC-Counter in den Speicher und rettet den. Und das ist so das Erste, was ich bei einer Unterbrechung durchführe von meinem System. Und man wird das danach sehen noch in dem Befehlszyklus. Also es gibt einen Befehlszyklus, der wird ja kontinuierlich fortgesetzt. Und ein wichtiger Punkt vom Befehlszyklus ist, dass er den Program Counter immer wieder inkrementiert zum nächsten Befehl. Und in dem Befehlszyklus werden entsprechende Unterbrechungen entweder durchgelassen oder zurückgewiesen. Und wird auch der Program Counter gerettet. Und zwar, es werden nur die beiden Sachen gerettet. Das heißt, es sind jeweils nur zwei Register, die Sie hier retten. Alle anderen Register vom Prozess, die werden als erstes in der Unterbrechungsbehandlung gerettet. Und das heißt also hier retten Register, Prozess. Und dann fängt die Unterbrechungsbehandlung erst richtig an. Und diese beiden Sachen können Sie in einem Schwung in dem Befehlszyklus durchführen. Alles andere wäre ja viel zu aufwendig, weil das, wenn Sie Pech oder wenn Sie ein System haben mit 256 Register, ist es ja relativ viel, was da transportiert werden muss. Und das ist genau das, was hier in der Unterbrechungsbehandlung. Und dann wird man nachschauen, was ist denn das überhaupt für eine Unterbrechung? Und dann wird man an der Stelle hinspringen, dass man den entsprechend auch behandelt. Und die Unterbrechung wird also hier kontrolliert, muss kontrolliert erfolgen, weil ich muss den Status natürlich festhalten, weil nur auf diese Art und Weise kann ich danach wieder entsprechend das Ganze fortsetzen. Weil die Zielsetzung ist, wenn beispielsweise die Zeitscheibe abläuft und der Prozess wird unterbrochen, dann will ich den ja genau an der Stelle fortsetzen, wo ich aufgehört habe. Und ich will ja keinen Informationsverlust haben. Dagegen, wenn ich Division durch Null habe, dann will ich natürlich nicht mehr fortsetzen, weil dann bin ich ja mit dem Fehler, habe ich das Ganze beendet. Aber es gibt natürlich so die Möglichkeit in Java mit Exception, dass ich dann natürlich zu einer entsprechende Exception Handling hinspringe und an der Stelle das Ganze fortsetze. Wir können uns das nochmal genauer anschauen. Das wird man jetzt nochmal genauer anschauen. Zunächst noch die Unterbrechungsarten. Ich habe also hier asynchron, die treten irgendwann auf. Das sind also hier zum Beispiel EA-Unterbrechungen. Das sind solche, die einfach vom Gerät hier auftreten. Und dann gibt es natürlich die Synchronen. Synchronen zum Beispiel Alarm, Division durch Null oder Trap, man bezeichnet die als Trap, oder wenn man es im Programm aufruft, sind es diese System Calls. Und wenn man nochmal kurz reinschaut mit den externen Asynchronen, wie das Ganze abläuft, da ist so, dass Sie hier sagen, ich habe hier meinen Prozess. Das heißt also hier, da läuft mein Prozess P1 ab und jetzt tritt ein EA-Unterbrechung auf, der ist fertig. Und ich habe also hier so, dass ein Ausgaberückmeldungen akzeptiert werden. Ich habe also keine Maskierung und ich habe keine Sperre für Interrupts von ein Ausgabegerät, sondern alles läuft im normalen Modus ab. Dann läuft es so ab, indem hier an der Stelle ich mache Retten von Program Counter und von dem Programmstatuswort von P1, dann springe ich in den Betriebssystemkern rein und da mache ich als erstes Retten Register von P1 und dann führe ich also hier meine entsprechende Unterbrechungsbehandlung durch und da kann es natürlich sein, dass auch Register wieder vorbesetzt werden etc. Und das wäre also so der typische Ablauf, wie das Ganze ist. Und hier kann man natürlich entweder Unterbrechungssperren setzen, dass keine auftreten. Es kann aber auch passieren, dass nochmal Unterbrechungen auftreten. Interne laufen ähnlich ab, aber ich habe also hier auch, kann man sagen, hier Retten Status. Also hier, wenn das wieder mein P1 ist, Retten Status von P1. Und dann habe ich natürlich auch hier wieder Retten Register von P1. Und jetzt ist natürlich auch so, dass man hier natürlich anschaut, was das für eine Art von Alarm war. Es gibt folgende, also so sind die Kategorien, Speicherschutzalarm. Das heißt also hier, der Prozess greift auf einen Speicherbereich zu, auf den er gar nicht zugreifen dürfte. Und wir haben ja mal vor einiger Zeit auch gesagt, Prozesse haben einen Adressraum. Und in dem Adressraum bewegen sie sich. Und das Betriebssystem ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass ein Prozess nicht aus seinem Prozessraum herausgreift, sondern immer in dem Prozessraum bleibt. Und es kann natürlich durch irgendeinen Fehler kann es passieren, dass er aus dem Prozessraum herausgreift. Und das soll sichergestellt werden. Man macht einen Speicherschutzalarm und dann ist die Frage, ob der Prozess fortgesetzt wird. Beispielsweise, es gibt ein Exception Handling, dass man also diesen Alarm abfängt und man würde an einer anderen Stelle fortsetzen oder wie das früher halt in Unix ist, es gibt einen Core-Dump und der Prozess wird beendet und dann kann man als Programmierer schauen, was war so die Ursache. Das andere wäre Befehlsalarm. Im Programm ist ein Operationscode für Maschinenbefehl, den es gar nicht gibt. Oder ein Seitenfehlalarm. Da ist so, dass ja der Adressraum, wie man später sehen wird, in Seiten aufgeteilt wird. Es gibt bestimmte Seiten, die sind im physischen Speicher drin momentan. Der Rest liegt auf der Festplatte. Jetzt kann es sein, eine Seite ist gerade nicht im physischen Speicher, aber man lädt die nach und dann führt man den Befehl wieder neu aus, weil dann ist ja die Information da. Arithmetischer Alarm, Division durch Null oder hier der Übergang mit ins Betriebssystem. Also das haben wir ja gesagt, das wäre unser Syscall, dass man hier wieder reingeht. Also hier vom Prinzip her ist es ganz, ganz ähnlich. Bei den Behandlungen noch ein paar Worte dazu vom Ablauf hier, was ich ja schon gesagt habe. Was man typischerweise hat, man hat hier einen sogenannten Unterbrechungsvektor. Und verbunden damit hat man so eine Art Sprungtabelle. Im Betriebssystem. Und diese Sprungtabelle ist eine Liste oder eine Tab-Liste von Anfangsadressen. Und diese Anfangsadressen, also Liste von Anfangsadressen für Unterbrechungsbehandlung. Und jetzt, wenn so eine Unterbrechung auftritt, und zwar ist es so, nehmen wir mal an, ich habe eine Unterbrechung von einem Gerätecontroller. Diese Information kommt über eine spezielle Interrupt-Leitung. Das heißt also, das ist so ein Steuerbus. Es gibt ja, wenn Sie die Rechnerarchitektur anschauen, und für die, die in der Rechnerarchitektur drin waren, dann kennen Sie ja die einzelnen Komponenten mit CPU, mit Arbeitsspeicher und so weiter. Und da gibt es ja die entsprechenden Busverbindungen. Und dann gibt es ja einen Adressbus, wo Adressen für den Speicher rübergeschickt werden. Dann gibt es den Datenbus, worüber Daten übertragen werden. Und dann gibt es noch einen sogenannten Steuerbus. Und der Steuerbus, der hat einerseits natürlich so Informationen, ob man vom Arbeitsspeicher lesen will oder schreiben will. Aber zusätzlich gibt es auch sogenannte Interrupt-Leitungen als Teil vom Steuerbus. Und über diesen Steuerbus würde jetzt so ein Gerät melden, ist es fertig mit dem Ein-Ausgabe-Auftrag. In der CPU läuft kontinuierlich so ein Befehlszyklus ab. Das heißt, es wird der nächste Befehl geholt, es wird der Befehl analysiert und dann wird der Befehl ausgeführt. Und am Schluss von der Befehlsausführung, am Ende, bevor der nächste Befehl geholt wird beziehungsweise dann auch analysiert wird, wird nachgeschaut, ob die Unterbrechung gemeldet worden ist. Das heißt also, die Unterbrechung findet nicht während einer Befehlsausführung statt, sondern die findet immer nach einer Befehlsausführung statt. Und auch bei der Division durch Null ist es so, dass er versucht, den Befehl auszuführen und dann stellt er fest, er kann den Befehl nicht ausführen, weil nämlich eine Division durch Null ist. Das heißt also immer am Schluss, am Ende wird so eine Überprüfung stattfinden und falls jetzt ja eine Unterbrechung vorliegt, dann würde man im Befehlszyklus den aktuellen Befehlszähler retten und das Programm Statuswort und dann macht man einen Sprung zu der Unterbrechungsanfangsbehandlung, die an einer festgelegten Speicheradresse ist. Und dann ist es so, dass man sich anschaut und dann würde man natürlich hier so die Register retten und dann schaut man sich an, was die Ursache ist. Und dann ist so, dass jede Unterbrechung hat eine Nummer. Und die Windows-Leute kennen es, wenn sie mit dem BIOS arbeiten. Da gibt es natürlich diese Nummern im BIOS, wo sie die Interrupt-Nummern halt vergeben können von 0 bis 31 oder was auch immer. Und dementsprechend ist dann so, dass in dieser Tabelle, das ist einfach so ein Vektor, da stehen Anfangsadressen drin. Da stehen die Anfangsadressen für die Unterbrechungsbehandlung zu dieser Art von Unterbrechung ziehen. Und da springt er dann hin nach der Anfangsbehandlung. Und jede dieser Nummern ist dann so, also diese Nummer ist ein Index in diese Tabelle. Und diese Nummern haben dann natürlich entsprechend von beispielsweise 0 bis 31, je nachdem, wie viele Unterbrechungsarten man hat. Und dann ist sicherlich so, dass die entsprechend die Prioritäten haben. Und dass man also beispielsweise sagt, na ja, ich habe hier momentan eine Unterbrechung, die wird aber gerade nicht akzeptiert. Und dann wird die halt entsprechend verschoben, weil man sagt, es werden nur Unterbrechungen akzeptiert zwischen 0 und 10 Arten, dagegen von 11 bis 31, die werden momentan nicht akzeptiert, weil der gerade ablaufende Prozess halt eine höhere Priorität hat. Und das ist genau das, was man hier beispielsweise kurz halt sieht bei den Konflikten, die auftreten können. Und zwar ist so, die Unterbrechungsbehandlung, da tritt eine weitere Unterbrechung auf oder es kommen gleichzeitig mehrere. Und schauen wir uns kurz dieses Beispiel mal an, was da auftreten kann. Angenommen hier, ich habe den Prozess A, der läuft hier, dann kommt eine Unterbrechungsendemeldung, also eine Endemeldung von einer Ausgabe. Dann rettet er hier den PC und das Programm Statuswort, dann hier den entsprechenden Register und dann macht er die Unterbrechungsbehandlung und dann tritt wieder eine entsprechende Unterbrechung ein. Was mache ich da jetzt? Und jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das Ganze handhaben kann. Ich könnte natürlich sagen, ich lasse keine andere Unterbrechung zu, wenn ich in der Unterbrechungsbehandlung drin bin. Und das ist genau das, was man hier entsprechend auch macht bei den Prioritäten. Man sagt also hier, wenn eine Unterbrechung kommt, die dieselbe Priorität hat oder eine niedrigere Priorität hat, dann würde man die einfach zurückstellen. Dagegen, wenn ein Prozess oder wenn eine Unterbrechung kommt, die eine höhere Priorität hat, dann würde man die Unterbrechung durchführen. Und diese Prioritäten haben nichts mit den Prioritäten zu tun, die in den beim Scheduling drin sind, sondern die haben ganz eine andere Bedeutung. Und da ist normalerweise so, dass man hier sagt, ein Benutzerprozess, also hier Benutzerprozess läuft mit niedrigster Priorität. Priorität und das ist also hier typischerweise 0. Und wenn jetzt eine Unterbrechung stattfindet, die wird natürlich akzeptiert, weil wenn ich jetzt 0 habe, dann werden natürlich alle Unterbrechungen akzeptiert. Dann bekommt der Ablauf von der Unterbrechungsbehandlung typischerweise so die Priorität der auslösenden Unterbrechung. Wenn man jetzt sagt, es war eine Ausgabe, die hatte die Rückmeldung, die hatte die Priorität 5, dann würde das bedeuten, die Unterbrechungsbehandlung würde mit der Priorität 5 ablaufen. Es kommt eine andere Unterbrechung steht an, während der Unterbrechungsbehandlung, die hat die Priorität 4, dann würde diese Priorität zurückgestellt werden. Es kommt eine dritte Unterbrechung zurück oder es kommt eine dritte Unterbrechung dritt auf, die hat die Priorität 8, dann würde die akzeptiert werden, weil die eine höhere Ablaufpriorität hat. Und das heißt natürlich auch, dass man hier natürlich Unterbrechungsbehandlungen hat, die ablaufinvariant programmiert werden müssen. Also hier Unterbrechungsbehandlung muss ablaufinvariant programmiert werden. Und das ist ja genau so das englische Re-Entrant. Und das heißt also, die wird erneut betreten und das bedeutet natürlich, die Register, die Variablen, die in der Unterbrechungsbehandlung verwendet werden, die gesetzt werden, die müssen natürlich, wenn ich da erneut einsteige, müssen die natürlich gerettet werden, müssen die natürlich auch wieder, wenn ich zurückgehe zu der ursprünglichen Unterbrechungsbehandlung, dann müssen natürlich die Werte meiner Variablen wieder vorhanden sein. Die dürfen nicht verschwinden. Und da muss man sich dann natürlich überlegen, wie man das programmiert, dass man hier das Ganze halt re-entrant hat. Das andere ist so, die internen Unterbrechungen, die werden sofort behandelt. Weil die internen bedeutet ja, wenn zum Beispiel eine Division durch Null auftritt in der Unterbrechungsbehandlung, die muss ich ja sofort behandeln, die kann ich nicht verschieben. Und insofern ist es dann so, dass hier natürlich sofort die Unterbrechung akzeptiert wird und das hat dann die Priorität, wie halt die aktuell laufenden, den laufenden Ablauf. Also das sind so die Konfliktlösungen und das können Sie natürlich auch immer zum Teil, wenn Sie in BIOS reingeht, können Sie ja den Unterbrechungsvektor ja editieren. Sie können die Nummern vergeben. Und da muss man sich natürlich dann schon immer im Klaren sein, was das bedeutet, wenn ich in dem Unterbrechungsvektor meine Nummern verändere, weil das hat auch Konsequenzen, welche Unterbrechungen andere Unterbrechungen wieder unterbrechen dürfen und welche sie nicht dürfen. Und ob das jetzt gewünscht ist oder nicht gewünscht ist, das hängt dann davon ab, was man sich jetzt als Systemadministrator oder als Person, die das BIOS da editiert, vorstellt. Und das kann natürlich dann schon entsprechende Seiteneffekte haben. Das ist jetzt alles, was wir zu Prozess- und Speicherverwaltung hier durchführen. Und was wir beim nächsten Mal hier entsprechend Gesundheit. Jetzt ist jeder wach, oder? Weil jetzt sind wir am Ende. Und damit wird man an der Stelle schließen und nächstes Mal machen wir dann mit der Speicherverwaltung weiter. Gut, auf Wiedersehen.